Wir wollen Gottes Wort aufschlagen, und zwar den Römerbrief, das 8. Kapitel und die Verse 28 bis 30 lesen. Römer 8, Vers 28 bis 30. Der Apostel Paulus schreibt, wir lesen in Gottes Wort: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir wollen noch kurz stille werden und beten. Ja, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wenn wir heute die Geheimnisse von der Ewigkeit her betrachten, so möchten wir dich bitten, dass du uns ein demütiges Herz gibst, ein aufmerksames Herz, und dass du uns durch deine heilige Wahrheit erquicken möchtest. Amen. Wir haben das letzte Mal angefangen, uns mit der Lehre des Heils zu beschäftigen, in systematischer Form. Und das letzte Mal haben wir betrachtet, wie Gott eine Erlösung durch Jesus Christus geschaffen hat. In Lukas 1, Vers 67 heißt es, denn er hat sein Volk besucht, ihm Erlösung bereitet. Gott hat eine Rettung geschaffen in Jesus Christus durch das einmalige Opfer unseres Herrn. Und wir haben gerade daran gedacht. Doch wie kommt diese Erlösung zu uns Menschen? Wie wird diese Erlösung Realität in deinem und meinem Leben? In welchen Schritten und wo müssen wir beginnen? Nun, die Schrift hat viele Ausdrücke, die wir in den folgenden Wochen betrachten werden, auch in ihrer Abhängigkeit zueinander. Aber ich möchte einfach mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Vor ein paar Wochen wurde ich gefragt, nach einem Vortrag, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich Christ geworden bin. Wo beginnt unsere Errettung? Wo beginnt deine und meine Errettung? Wir alle kennen das, wenn jemand in Not gerät, und wir hatten vor kurzem den Notarzt in unserer Familie mit Krankenwagen, weil unser Sohn hatte einen epileptischen Anfall. Und dann könnte man fragen, wo beginnt seine Rettung? Nun, sie beginnt darin, dass meine Frau in der Notrufzentrale angerufen hat und gesagt, unser Sohn hat einen Anfall. Ihr müsst kommen und ihn retten. Und es kam jemand und dann wurden Schritte eingeleitet zur Rettung. Also man könnte sagen, die Rettung beginnt in dem Moment, wo meine Frau angerufen hat. Wenn wir erzählen, wie wir gerettet wurden, fangen wir auch sehr häufig an, über das eine oder andere nachzudenken und sagen, da war jenes Bibelwort, das ich das erste Mal so richtig begriffen hatte. Oder der und der hat mich angesprochen. Oder ich habe das Traktat oder Buch gelesen. Wenn wir die Errettung begreifen wollen, wie die Schrift sie begreift, müssen wir jedoch einen ganz anderen Zeitpunkt anfangen. Wir müssen nicht in der Zeit anfangen, sondern in der Ewigkeit. Und davon redet unser Text hier. Paulus beschreibt hier in verschiedenen Schritten, die offensichtlich in einer Abfolge sind, in Vers 30, was Gott gemacht hat. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt, die hat er auch verherrlicht. Es ist wie eine Perlenkette, wo eins das andere bedingt. Und an erster Stelle steht der Satz, die er aber vorherbestimmt hat. Vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Wichtig an dem Ganzen, was Paulus hier betont, ist zunächst eins, dass hier Gott als der Handelnde beschrieben wird. Das heißt, wenn wir von einer Errettung reden, müssen wir zunächst begreifen, dass Gott der ist, der handelt und eins ums andere bedingt. So wie das Werk der Erlösung unseres Herrn Jesus Christus auch beschrieben wird als ein Werk, das Gott inszeniert hat. initiiert hat. Er hat es begonnen. Gott hat seinen Sohn gegeben. Und das heißt, darum musste er so leiden, weil Gott es so gewollt hat. Wenn wir von unserer Errettung reden, geht es nicht um eine Selbsterrettung oder Selbsterlösung. Es geht um Gottes Wirken von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so wollen wir uns heute Morgen mit der Vorherbestimmung beschäftigen. Und vielleicht wird mancher sagen, das ist aber ein schwieriges Thema und ein sehr kontroverses Thema, das in vielen Gemeinden gar nicht wohl gelitten ist. Und manche würden sagen, es ist doch ein Thema, bei dem Christen sich nur verrannt haben oder nur zu falschen Vorstellungen gekommen sind. Nun, ich beginne damit nicht, weil ich weiß, dass es ein einfaches oder schwieriges Thema ist. Wir beginnen mit diesem Thema deswegen, weil Gottes Wort damit beginnt. Und wenn Gottes Wort damit beginnt, sollten wir ein Thema, selbst wenn es schwierig ist, und Calvin drückt das einmal sehr schön aus, wo er von der Erwählung redet, dass er sagt, wir können sehr schnell dazu kommen, uns hier in einen Irrgarten zu verstricken, wo wir uns verrennen und nicht mehr weiter vorwärts kommen. Ja, man kann diese Lehre falsch verstehen und in einen Irrgarten enden. Aber die Schrift redet davon. Und sie redet davon, dass Gott vorher bestimmt hat. Nun, wir wollen das Thema unter drei Aspekten betrachten. Erstens wollen wir betrachten, was ist Vorherbestimmung? Wir wollen dann ein paar Einwände betrachten und wir wollen den praktischen Nutzen dieser Lehre betrachten. In unserem Predigttext sind drei Begriffe, die wir verstehen müssen, um Vorherbestimmung zu verstehen. Erstens Vorsatz, das lesen wir in Vers 28. Dann redet er davon, dass er zuvor ersehen hat, Vers 29. Und er redet zweimal davon, dass er vorher bestimmt. Nun, lasst uns den ersten Ausdruck betrachten. Im Griechischen ist es das Wort Prothesis, Vorsatz. Was ist ein Vorsatz? Nun, ein Vorsatz ist nichts anderes, als dass es eine bestimmte Absicht ist. Es bedeutet darum, es geht um nichts anderes, als dass Gott eine Absicht hatte, einen Plan. Es wird in der Schlachterübersetzung an einer Stelle auch mit Absicht übersetzt, dieses griechische Wort, nämlich in Apostelgeschichte 27, Vers 13. Da heißt es, da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste vor Kreta. Es geht um die Absicht Gottes. Es geht darum, dass Gott sich vorgenommen hat. Neben dem Begriff des Vorsatzes wird manchmal noch ein anderes Wort daneben gestellt, nämlich des Ratschlusses. Da geht es dann schwerpunktmäßig nicht so sehr um die Absicht, sondern dass Gott etwas Wohlüberlegtes getan hat. In Epheser 1, Vers 11 heißt es, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott hat einen Plan gehabt mit dir. Gott hat eine Absicht gehabt. In 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Unsere Errettung beginnt mit der Absicht Gottes, mit dem Vorsatz Gottes. Gott hat dich in Ewigkeit gesehen. Gott hat in Ewigkeit einen jeden Menschen gesehen und hat er eine Absicht, einen Plan. Nun, dieser Begriff des Vorsatzes und der Absicht wird durch zwei weitere Begriffe beschrieben. Er redet davon, er hat zuvor ersehen und vorher bestimmt. Das erste Wort zuvor ersehen bedeutet eigentlich, er hat eine vorherige Kenntnis, ein Vorherwissen. Es ist das Wort prognosko. vorher erkennen, vorher wissen. Man könnte sagen, Gott wusste im Voraus. Das hat zu vielen Spekulationen geführt und Diskussionen. Viele haben diesen Ausdruck so interpretiert, dass sie sagten, als gehe es Paulus jetzt darum zu erklären, wie es mit der Vorherbestimmung sein konnte, warum wir erwählt wurden. Und sie suchen das Warum zu erklären in dem Menschen, indem sie Folgendes sagen. Gott war in Ewigkeit da. Bevor die Schöpfung da war, gab es nur ihn. Es gab noch keine Zeit. Gott ist allwissend. Und so hat er alles, was in der Geschichte passieren würde, alles, was in dem ganzen Universum passiert, einschließlich deines Lebens, vorausgesehen. Er hat vorausgesehen, und aufgrund dessen, was er voraussieht, trifft er eine Wahl. Und da gibt es denn drei oder zwei Spielarten. Die einen sagen, so hat es die katholische Kirche zum Teil versucht zu erklären, Gott hat vorausgesehen, dass wir Verdienste erbringen, die uns würdig machen, sodass Gott uns erwählt hat. Und es gibt andere, die lehren, Gott hat vorausgesehen, dass es Menschen geben wird, die Gnade Gottes annehmen oder sich für Jesus entscheiden. In dem Sinne müsste man hier nicht von einem Ausersehen reden, zuvor ersehen, sondern eher von einem Voraussehen von Unterschieden sehen. Gott sieht im Voraus voraus, wie unterschiedlich der Mensch auf die Gnade Gottes reagiert. Er hätte die Schlachter doch vielleicht besser übersetzen sollen, vorherwissend. Man könnte folgendes Beispiel vielleicht gebrauchen. Wir kennen es manchmal, dass es wir reden von Insidergeschäften im Börsenhandel. Jemand erlangt ein Wissen darüber, wie ein Unternehmen sich vielleicht morgen entscheiden wird. Und aufgrund dieses Vorherwissens trifft er die Entscheidung kaufen oder verkaufen. So in diesem Sinne versteht man dann das Vorherwissen. Gott weiß, wie du dich entscheidest, deswegen tut er dich vorherbestimmen. Nun, warum übersetzt die Schlachter dann zuvor ersehen? Nun, die Frage ist, geht es hier wirklich darum, dass Gott etwas voraus wusste, um zu wissen, wie er sich entscheidet? Also geht es darum, ein Vorauswissen von Unterschieden? Oder geht es ein Voraussehen, das einen Unterschied macht? Die Schrift gebraucht den Begriff des Erkennens häufig in dem Sinne, dass man jemanden lieb hat, gern hat oder sogar erwählt. Wir kennen das ja selber in unserem Umgang mit Menschen, wenn Menschen sich zerstreiten, dass manchmal sagt, ich kenne dich nicht mehr. Umgekehrt bedeutet es kennen, dass man jemanden gern hat und mag. In der Schrift in Jeremia 1, Vers 5 heißt es, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich ersehen. Das ist die Schlachterübersetzung, die neue Lutherbibel übersetzt das. Ich kannte dich noch bevor ich dich im Mutterleib bereitete. Das hängt damit zusammen, dass im Hebräischen das Wort Yada steht für erkennen. Und Schlachter übersetzt hier sehr richtig, ich habe dich auserwählt. Dieses Kennen ist ein liebendes Erkennen und so hat Gott Jeremia als Propheten erwählt. Die Schrift redet davon, dass wenn jemand Gott liebt, in 1. Korinther 8, Vers 3, der ist von ihm erkannt. Hier ist das Erkennen das gleiche Wort und es geht um ein Erkennen, das eine Wahl beinhaltet. Genauso wie es heißt, dass unser Herr sagt, wenn er jemand nichtgläubig ist, dass er sagt, ich habe euch nie gekannt. Es geht also um die Frage, das Ausersehen bedeutet, Gott kennt mich von Ewigkeit her. Es gibt noch eine sehr schöne Stelle im 2. Mose 2, Vers 25, da sagt Gott Folgendes, und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Was hier Schlachter wieder übersetzt mit nahm sich ihrer an, ist wieder das hebräische Wort für erkennen, yada. Man könnte sagen, Gott hat mich und dich in Ewigkeit angenommen. Dieses Voraussehen und deswegen zuvor ersehen bedeutet, Gott wählt in Liebe mich aus in Ewigkeit. Luther hat in einem seiner Lieder so schön gedichtet, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz, es war bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Dass dieses ein liebendes Erkennen, ein Auserwählen ist, sehen wir an anderer Stelle dieses Wort Prognosko. Prognosko wird auch zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 20 gebraucht. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, wurde aber gemacht in den letzten, offenbar gemacht in den letzten Zeiten euretwillen. Da geht es von unserem Herrn Jesus Christus, dass er zuvor ersehen war vor Grundlegung der Welt. Da geht es auch nicht darauf, dass Jesus eine Entscheidung, dass Jesus etwas gemacht hat, was Gott im Voraus gesehen hat, sondern dass er etwas auserwählt hat aus Liebe heraus. Warum ist das wichtig und warum scheint mir die Interpretation, dass Vorausersehen nicht ein Vorausersehen ist, weil Gott wusste, wie wir uns scheiden, weil die Schrift sehr eindeutig sagt, in Römer 11, Vers 35, oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Das ist eine Frage am Ende einer langen Abschnitt ist über die Erwählung. Wer hat ihm zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Gott hat nicht vorausgesehen, dass er uns schuldig ist, dass er uns etwas vergilt. Dies führt uns zu dem dritten Ausdruck, vorherbestimmt. Wenn aber das zuvor ersehen bedeutet, ein liebendes Auserwählen, was soll dann die Vorherbestimmung? Nun, ich möchte zwei Aspekte hervorheben. Es ist manchmal so, dass jemand in ein Kaufhaus geht und einen Gegenstand findet und sich darin verliebt. Und dann kauft er ihn. Und dann nimmt er diesen Gegenstand mit und stellt ihn irgendwo in seinem Haus zu einem ganz bestimmten Zweck auf, um dieses Haus schön zu machen oder zu verschönern oder was auch immer damit zu machen. Und so kennt diese Schrift diese beiden Aspekte. Das eine ist das liebende Ersehen, Auserwählen Gottes. Und dann das zweite, dass Gott immer etwas zu einem Zweck macht. Es ist eine Zweckbestimmung. Gott möchte das, was er erwählt, zu etwas gebrauchen. Und so heißt es in unserem Text, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, wenn wir von der Vorherbestimmung reden, reden wir von zwei Aspekten. Einmal das liebende Erbarmen Gottes und dann, dass Gott mit uns ein großes Ziel vor Augen hat. Und man könnte somit sagen, bei dem unser Heil, unsere Errettung geht es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wollte uns erwählen und er wollte, dass wir gleichgestaltet werden in das Ebenbild seines Sohnes. Dass wir ihm ähnlich gemacht werden. Nun, was ist genau vorherbestimmt? Es kommt in der Schrift sechsmal vor. Es bedeutet einfach nichts anderes, bestimmen zu einem Zweck. So heißt es von unserem Herrn in der Apostelgeschichte 4, als die Gemeinde betet, ja wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pilatus versammelt, zusammen mit der Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat. Es wird da ganz einfach gesagt, was immer die Völker und Pilatus und Herodes Macht haben, es war vorher etwas, was Gott bestimmt hat, dass es kommen sollte. So redet die Schrift an verschiedenen Stellen, dass wir zu einem Zweck bestimmt sind. In Epheser 1, Vers 5, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Oder Gott hat uns zu einem Erbteil bestimmt, in Epheser 1, Vers 11. Wir können zusammenfassen, es geht bei der Vorherbestimmung um Folgendes. Gott hat dich in Ewigkeit geliebt und auserwählt zu einem bestimmten Zweck. Das führt aber zu ein paar Einwänden. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Indem die Schrift sagt, Gott hat Menschen erwählt, heißt es eben auch, dass einige nicht erwählt sind. Und das ist eine Lehre, die uns sehr hart ankommt. Und so haben viele Gläubige, die es ernst meinen, etliche Einwände gegen diese Lehre. Über die Jahrhunderte sind die Argumente gleich geblieben. Und wir finden sie von dem Anfang der Kirchengeschichte bis heute. Ich möchte auf vier Punkte eingehen. Wenn Gott uns vorherbestimmt, wie ich es beschrieben habe, wenn er uns in Liebe auserwählt hat und vorherbestimmt hat, dann ist erstens, so sagten einige, er ist kein Gott der Liebe mehr. Denn das ist ja ungerecht. Was ist gerecht daran, dass er die einen erwählt und die anderen nicht erwählt? Die Bibel hat darauf eine sehr einfache und sehr klare Antwort. In Römer 9, Vers 20 bis 23 heißt es, ja, o Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch sein Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus demselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbaren wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit weitet. Die Bibel sagt, Gott ist unser Schöpfer und Souverän und er fällt die Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die Gott fällt und nicht wir fallen. Und die Bibel sagt, es ist ein Grund, wo wir nicht mit Gott rechten, ihn in Frage stellen dürfen. Es gibt einen zweiten Einwand oder ein zweites Gegenargument, dass Menschen sagen, wenn Gott vorherbestimmt, dann bin ich ohne Schuld. Oder egal was ich mache, entweder ich bin vorherbestimmt oder nicht. Auch das ist ein Argument, das die Schrift nicht stehen lässt. Die Schrift sagt, dass wir vor Gott schuldig sind, indem wir in Sünde gefallen sind. Und dass das Gesetz Gottes gegeben ist, um uns deutlich zu machen, dass wir in Sünde gefallen sind und deswegen vor Gott schuldig sind. In Römer 2, Vers 5 lesen wir, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Der Mensch, der in Sünde gefallen ist, ist schuldig vor Gott. Und wenn Gott die einen erwählt und bei den anderen die Erwählung übergeht, hebt das nicht die Schuld auf. Gottes Schuld bleibt bestehen. Gottes Gericht ist gerecht. Drittens, es gibt bei Gott dann ein Ansehen der Person, wenn Gott vorherbestimmt. Manche sagen, wenn er die einen erwählt zur Liebe und die anderen wählt er nicht zur Liebe, dann macht doch Gott einen Unterschied. Aber das ist genau, glaube ich, der Punkt, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Die Schrift sagt immer wieder, bei Gott ist kein Ansehen Person. Und was bedeutet es, kein Ansehen der Person? Oder wir werden aufgefordert, kein Ansehen der Person zu haben. Das heißt, wir werden aufgefordert, nicht einen Unterschied zu machen aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten, dass zum Beispiel jemand in einer Gemeinde besonders wichtig ist und man ihn deswegen bevorzugt. Ist Gott ein ungerechter Richter? Die Schrift sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Es liegt an Gottes Erbarmen und Gott hat das Recht dazu. Warum macht Gott keinen Unterschied? Wir hatten das letzte Mal von der Erlösung geredet. Es ist nicht so, dass Gottes Liebe so funktioniert, dass er Menschen erwählt und sagt, euch liebe ich und deswegen erbarme ich mich. Und die Schuld bleibt halt Schuld. Sondern Was passiert mit der Schuld eines jeden Gläubigen? Sie wurde gesühnt. Für die, die er erwählt hat, hat er eine Sühne geschaffen. Gott schafft eine Sühne, das heißt, Gott richtet die Sünde auch der Gläubigen. Nur richtet er sie woanders. Und wir haben es heute im Abendmahl eigentlich daran gedacht. Er richtet sie am Kreuz. Viertens und letztens, viele sagen, wenn es doch vorherbestimmt ist, wozu muss sich dann ein Gläubiger noch anstrengen in der Heiligung? Ist das überhaupt ein Motiv dann noch, sich anzustrengen? Nun, die Schrift sagt ganz im Gegenteil, dass wir vorherbestimmt zur Heiligung sind. In Epheser 1, Vers 4, wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, wozu? Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Wir könnten die Argumente wahrscheinlich noch fortsetzen. Gott hat uns erwählt zur Heiligung. Wer immer sagt, ist doch ganz gar nicht von Interesse, der Heiligung nachzujagen, der hat die Erwählung nicht begriffen, denn der Zweck zu Gott, den uns vorherbestimmt hat, ist zu verwandelt zu werden in das Ebenbild Jesu Christi. Und was heißt das? Das heißt, in das Ebenbild eines sündlosen Sohnes Gottes, der vollkommen heilig ist. Gottes Ziel ist es, mit der Vorherbestimmung uns in die Heiligung zu führen, nicht von der Heiligung wegzuführen. Nun, damit kommen wir zu dem dritten Punkt, die er aber vorherbestimmt hat. Welchen Nutzen hat diese Lehre für uns? Und warum ist es wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen, womit unsere Errettung beginnt? Ich möchte vier Dinge nennen. Erstens, es ist die Quelle der Demut. Wer bin ich, dass mir Gnade widerfahren ist? Ich gestehe, Gott ist allwissend und hat alles vorausgesehen. Wenn du dich vergleichst mit einem, der nicht Christen ist, warum bist du errettet? Hat Gott in dir etwas anderes gesehen als in den anderen Menschen, irgendeinen Vorzug? Irgendetwas, wo sagt, deswegen bist du liebenswerter als jemand, der nicht Christ ist? So sagt die Schrift, nein. Die Sünde hat jeden Menschen gleichermaßen verdorben. Und deswegen legt die Schrift immer wieder Wert darauf zu sagen, wenn es um unsere Rettung geht, geht es nicht um etwas, was in uns ist, sondern es ist unverdiente Gnade, aus denen wir errettet worden sind. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Hätte Gott nur nach dem geschaut, was liebenswert und würdig wäre, wäre kein Mensch errettet worden. Aber Gott erwählt das Schwache, damit sich kein Fleisch rühme. Du kannst eben nicht sagen, ich bin halt ein Stückchen besser, weil ich mich entschieden habe. Ich habe doch etwas, was andere nicht haben. Sondern Gott denkt in Liebe an dich vor ewigen Zeiten. Zweitens. Es führt uns in die Dankbarkeit, sowohl gegenüber Gott als gegenüber den Brüdern. In 2. Thessalonicher 2, Vers 13 heißt es, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder. Und dann fährt Paulus fort und sagt, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Sowohl können wir Gott danken, dass er uns errettet hat, als auch, dass wir Gott danken können, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester sehen, die er errettet hat, dann sollte es uns mit Dankbarkeit erfüllen und sagen, da ist jemand, den Gott geliebt hat vor ewigen Zeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für unser Gemeindeleben. Manchmal fragt man sich ja, warum so viele Schwierigkeiten in Gemeinden sind. Und ich glaube, eines der Perspektiven ist, dass wir den Bruder oder die Schwester nicht mehr sehen als Menschen, die von Ewigkeit her Gott geliebt haben. Das Zank und Streit. Das Neue Testament ist voll von diesen Schwierigkeiten, weil sie diese Perspektive aus dem Blick hatten, die er aber vorherbestimmt hat. Wenn Gott einen Bruder und eine Schwester erwählt hat, dann müsste die Dankbarkeit über dieses Erbarmen immer größer sein als alles, was uns Schwierigkeiten macht. Es kann unseren Gemeinden unendlich viel helfen, wenn wir so in der Dankbarkeit zueinander stehen, selbst wenn wir Fehler und Schwierigkeiten sehen, weil wir wissen, diese Person ist von Ewigkeit geliebt worden und hat den gleichen Zweck, den ich habe, dass ich verwandelt werde in das Ebenbild seines Sohnes. Drittens, es ist eine Quelle des Eifers in meinem christlichen Leben, wenn ich weiß, dass ich von Ewigkeit her geliebt bin. Wenn wir glauben, dass Gott uns vorherbestimmt hat, wenn wir glauben, dass Gott uns vorherbestimmt hat, nicht nur in Liebe, sondern glauben, wie wir es gesehen haben, zu einem bestimmten Zweck, nämlich zur Heiligung, zu einem Verwandeltwerden in das Ebenbild Gottes, so kann es das uns nur antreiben, im christlichen Glauben nicht zu erlahmen, nicht nachzulassen. Wir wissen nämlich, dass Gott uns nicht aufgerufen hat, nur das Kreuz auf uns zu nehmen, sondern hat uns auch aufgerufen zu einem Leben, das in der Ewigkeit enden wird. Und wenn wir wissen, dass dieser Rettungsplan von Ewigkeit her geplant ist und bestimmt ist, sollte es uns zum Eifer antreiben. Und viertens und letztens. Diese Lehre ist wichtig für unseren Missionseifer. Viele haben vorgeworfen, die diese Lehre ablehnen von der Vorherbestimmung, dass sie gesagt haben, wenn das so ist, dass Gott alles vorherbestimmt hat, dann ist es das Ende der Mission. Dann gibt es keinen Eifer mehr für die Mission. Und es gab auch Bewegungen, die das so gesehen haben. Die haben gesagt, wir sind erwählt und die Heiden sind halt nicht erwählt, die gehen halt verloren. Das ist aber nicht, was die Schrift uns nennt. Wir sehen im Neuen Testament einen Eifer, dass das Wort Gottes erschallt in alle Lande. Wir sehen in der Kirchengeschichte Männer wie George Whitfield, Spurgeon oder Robert Kelly, die das Wort Gottes hinausgetragen haben mit großem Eifer, die nicht aufgehört haben, Gottes Wort zu verkünden. Nun, warum fördert es den Missionseifer und soll es den Missionseifer fördern und nicht erlahmen? Nun, weil wir glauben, dass Gott Menschen vorherbestimmt hat. Wenn wir Gottes Wort verkünden, wie Gottes Wort es uns befiehlt, dann ist es eben nicht so, dass wir sagen, wir können erretten, sondern es wird der Vorsatz Gottes, den er in Ewigkeit geschaffen hat, verwirklicht werden. Und man kann das an der Frage der Evangelisation sehr schön deutlich machen, worin der Unterschied besteht, wenn ich glaube, dass es an uns Menschen liegt oder an Gott liegt. Wenn es an uns Menschen liegt, und so hat das mal jemand erklärt, als ich ganz jung war, nach einer evangelistischen Veranstaltung sagte, jetzt müssen wir sozusagen wie ein Fischer das Netz zumachen, sonst sind die Fische weg. Weil meine Überzeugung ist, wenn der Mensch jetzt nicht Ja sagt, wird er vielleicht nie mehr Ja sagen. Wenn wir aber glauben, dass Gott errettet und souverän errettet und vorherbestimmt und diesen Vorsatz dann auch zur Vollendung bringt, dann können wir sagen, Gott wird seinen Plan und seinen Vorsatz zum Ziel bringen. Und ich kann gelassen sein in dem, was passieren wird, wenn Gottes Wort verkündigt ist. Der englische Prediger Dr. Martin Lloyd-Jones hat mal folgendes Beispiel gebracht. Er sagte, es gab in seiner Gemeinde jemand, der unter seiner Verkündigung in Tränen ausgebrochen ist. Man hätte denken müssen, jetzt wird diese Person sich bekehren. Und die ist weggegangen und hat sich vollkommen verhärtet. Und es gibt andere, wo man scheinbar keine Wahrnehmung von Veränderung sieht. Und sie gehen nach Hause und bekehren sich. Wenn wir wissen, dass Gott Menschen erwählt hat, von Ewigkeit her, können wir getrost Gottes Wort verkündigen und sagen, Gottes Wort wird zu seiner Zeit sein Werk tun, was Gott in Ewigkeit beschlossen hat. Und deswegen können wir auch eifrig Gottes Wort verkündigen, selbst wenn wir gar keine Frucht sehen. Wie viele Menschen haben sich bekehrt aufgrund eines Wortes, das sie jahrzehntelang vorher gehört haben? Es gab mal einen Puritaner. Er ist ausgewandert nach Amerika, hat sein ganzes Leben lang gottlos gelebt gehabt. Und als er dann in Amerika war, und er war 100 Jahre alt, da hat er sich, als er am Ende seines Lebens stand, an eine Predigt erinnert, die er in seiner Jugend gehört hatte. Und dann hat er sich bekehrt. Gott hat sein Werk getan. Und so sollte es uns anstacheln und sagen, lasst uns Gottes Wort hinaustragen. Lasst uns nicht müde werden, selbst wenn wir keine Frucht sehen. Wir dürfen fest davon ausgehen, dass Gott Menschen dazu bestimmt hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit zu verwandelt zu werden in das Ebenbild seines Sohnes. Es sollte uns auch dazu führen, dass wir nicht nachlassen, Gott zu bitten, dass Gott sein Werk wachsen lassen möge, dass er Erweckung schenken möge. Wo beginnt deine und meine Errettung? Sie beginnt in der Ewigkeit. Mit dem Ziel, eine Ewigkeit mit unserem Herrn und Heiland zu verbringen. Amen. Lass uns noch still werden und beten. Herr, du weißt, dass die Lehre von der Erwählung und Vorherbestimmung demütigend ist. Dass es eine Lehre ist, die uns schwerfällt, in aller Tiefe zu begreifen. Wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit handelst. Wir wollen dir Dank sagen, dass du aus Liebe heraus erwählst. Auch wenn wir nicht alles verstehen, so dürfen wir uns dir anvertrauen, dass deine Wege barmherzig, voller Liebe und voller Gerechtigkeit sind. Wir wollen dich auch für unser Land bitten, wir wollen dich bitten für unsere Gemeinden, wollen dich bitten für die Verkündigung deines Wortes, dass du Gnade gibst, dass wir sehen, dass du in Ewigkeit vorherbestimmt hast, dass wir sehen, wie du Menschen hinzutust, die du von Ewigkeit her geliebt hast. Möchtest du uns auch ermutigen, nicht nachzulassen, dein Wort zu verkündigen. Amen.